wenn ich irgendwie eine Leidenschaft hege oder eine Idee habe, ich würde sagen, mach es, go for it, weil ich glaube, man würde es bereuen. Man hätte für immer diesen Gedanken, was wäre, wenn ich es nie ausprobiert hätte. Deswegen, klar, jetzt also so den totalen Sprung ins kalte Wasser vielleicht auch nicht, muss schon irgendwie ein bisschen durchdacht sein wahrscheinlich, außer man ist halt irgendwie super jung und hat keine Konsequenzen zu befürchten, wenn man irgendwelche komischen Entscheidungen trifft. Aber wenn man jetzt so in unserem Alter ist, irgendwie so um die 40 oder so, dann würde ich schon sagen, also wenn man wirklich lange irgendwie eine Idee hegt, dann muss man da, glaube ich, nachgehen.
Meine Gästin heute ist Paula Ellert, Möbel- und Produktdesignerin und Illustratorin und eine super spannende, unerschrockene und vielseitige Frau. Und wir sprechen über Design, wir sprechen über die Veränderungen in der Arbeitswelt seit Corona, wir sprechen über das Mutterwerden, wir sprechen über Mut zur Veränderung und allen möglichen Irrungen und Wirrungen in Paulas beruflichem Leben und viel mehr. Und es ist nicht unser erstes Interview, denn Paula und ich haben uns schon im Corona-Sommer, das war 2020, bei Paula im Atelier getroffen zu einem Interview, was ich damals recorded habe. Aber da gab es noch gar nicht Female Purpose und da gab es auch noch nicht den Podcast, sondern das lief damals unter meinem ehemaligen Unternehmen Metropolist, meinem Verlag, denn ich hatte damals eine Interviewreihe, in der ich spannende Persönlichkeiten in der Corona-Zeit zu ihren beruflichen Wegen interviewt habe. Und es ist so spannend, was sich seitdem getan hat. Ich will gar nicht lange spoilern. Hör dir das Interview an. Und vor allem, solltest du Design interessiert sein, dann ist Paula auf jeden Fall eine super spannende Austauschpartnerin für dich. Also, let's dive in. Viel Spaß mit Paula und mir.
Hallo, liebe Paula. Voll schön, dass du zu Gast bist. Hi.
Hallo, liebe Nicole. Schön, dass ich heute deine Gästin sein darf. Ich freue mich.
Es ist so lustig, Paula, ich habe gerade geguckt, vor ungefähr 5 Jahren, also ziemlich genau sogar, warst du schon mal zu Gast bei mir und zwar in meinem ehemaligen Format Metropolist Meets. Das war, für die, die zuhören, von meinem Verlag damals, weil da gab es mein Coaching-Business noch gar nicht, gab es so eine Interviewreihe und das war wirklich mitten in der Corona-Zeit. Das war im Corona-Sommer, der erste Corona-Sommer. Und ich habe damals gedacht, oh, ich habe einfach Bock, irgendwie mich zu connecten, mit Leuten zu sprechen, interessante Persönlichkeiten in meinen Podcast einzuladen. Und so haben wir uns auch kennengelernt und saßen bei dir im Atelier und haben ein schönes Gespräch für Metropolist Meets geführt.
Ja, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war wirklich nett, dass du mich da damals connected hast. Und ich habe das sogar tatsächlich vor kurzem mal wieder irgendwie gelesen, diesen Artikel, den du da geschrieben hattest. Das war wirklich schön. Und ach, tatsächlich, cool. 5 Jahre, Wahnsinn, oder?
Schon richtig Jahre. Lange her. Richtig, richtig lange her. Und lass uns doch mal eine kurze Zeitreise machen, Paula. In diesen 5 Jahren seit damals, was hat sich da bei dir getan? Ich meine, ich habe dich ja gerade vorgestellt. Du bist Produktdesignerin, du bist seit 2016 selbstständige Möbel- und Produktdesignerin und du machst noch 1000 andere Sachen. Haben wir auch gerade im Vorgespräch drüber gesprochen. Was würdest du sagen, sind so die größten Shifts seit 2020?
Einen gigantisch großen Shift hat es bei mir gegeben und zwar bin ich Mutter geworden, 22. Das möchte ich gar nicht so als den Grund vorwegnehmen, weil das ist natürlich nichts, was mich jetzt als Person ausmacht. Aber das hat tatsächlich in meinem Wirken und Schaffen wahnsinnig viel verändert natürlich. Also würde ich sagen, das war die größte Veränderung. Aber ansonsten, so beruflicher Natur, hat eigentlich sich die Linie schon wieder irgendwie so fortgesetzt mit kleinen Kurven und Stopps hier und da und ist es dann mal wieder anders weitergegangen. Ich mache tatsächlich all diese Sachen, die ich früher gemacht habe, auch wieder und immer noch. Und ich bin da ja relativ breit aufgestellt tatsächlich, wie du gerade schon angekündigt hast. Auf welches Thema sollen wir zuerst eingehen?
Oh, ich habe keine Ahnung, Paula. Ich glaube, wir könnten 10 Stunden sprechen. Aber ich würde gerne mal mit der Geburt deiner Tochter anfangen. Weil ich weiß, hier sitzen viele Frauen, die dieses Thema haben, andere auch nicht. Aber es gibt sie ja und es gibt auch welche, die sagen, oh, ich könnte mir vorstellen, selbstständig zu sein wie die Paula oder mit was anderem und habe da aber so ein bisschen Respekt. Ich würde gerne wissen, wie managst du das? Oder was hat sich verändert in deiner Art zu arbeiten, seitdem deine Tochter da ist?
Ja, also tatsächlich sehr viel. Ich finde das manchmal sehr verfälschend, dass es so dargestellt wird, als ob man so ohne weiteres irgendwie alles haben kann und alles auch schafft, weil man muss sich mit Kind einfach wahnsinnig gut organisieren, habe ich so den Eindruck. Ich bin schon eher so ein Chaos-Typ gewesen immer. Also ich liebe das irgendwie, mich so spontan Gedanken hinzugeben und vielleicht auch Ideen, die jetzt irgendwie so ganz kurzfristig entstanden sind, direkt mal irgendwie nachzugehen, direkt anzupacken, neue Projekte hier und da, irgendwie diese im Affekt entstehen auch. Für sowas ist natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit da, weil man sich einfach halt wirklich gut organisieren muss. Die Zeit, die man hat, die muss man ganz furchtbar effizient nutzen. Also für Zerstreuung ist tatsächlich, also jetzt muss ich sagen, inzwischen ist meine Tochter 3,5 und geht in den Kindergarten. Und klar, dann hat man auch mal wieder Zeit für Zerstreuung. Aber ich glaube, ich habe das als Person vielleicht so ein bisschen abgelegt, ein Stück weit. Nicht komplett, weil man einfach anders arbeitet. Aber ich möchte trotzdem niemanden entmutigen, weil wenn man gut organisiert ist, dann schafft man das natürlich. Sogar ich als Mensch, der überhaupt nicht, ich bin wirklich gar kein Mensch der Routinen. Und sogar bei mir funktioniert es irgendwie. Also von daher, go for it.
Das finde ich aber richtig cool. Und würdest du sagen, dieses Zerstreute oder ne, so ein bisschen sich treiben lassen, ist es etwas, was jetzt wiederkommt?
Das kommt tatsächlich wieder hier und da. Also nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher mal da war. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich da irgendwann wieder hin. Zeit spielt halt irgendwie eine große Rolle und deswegen ist das natürlich ein Faktor, der ganz viel verändert. Aber vielleicht kommt man da so ein Stück weit wieder hin. Also man ist ja sowieso der Mensch, der man ist. Und man hat so die Art, wie man arbeitet. Und man verändert sich ja nicht im Wesen, dadurch, dass ein Wesen dazukommt. Deswegen glaube ich, man muss sich wieder so ein bisschen zurückfinden dahin, in seine Wege. Und dann kann man da wieder anknüpfen.
Und wie sieht jetzt gerade dein berufliches Leben aus? Du hast ja gerade schon angeteasert, du machst mehrere Dinge. Hol uns da mal rein. Was ist alles in deinem Portfolio sozusagen?
Ja, also in erster Linie bin ich ja selbstständige Möbeldesignerin, Produktdesignerin, Illustratorin und so weiter. Also ich bin halt eben, ich habe dieses Business, Paula Eller Design, was ich vor 10 Jahren inzwischen gegründet habe. Und da hat sich mein berufliches Schaffen so ein bisschen verändert. Ich habe am Anfang nur Möbel gemacht. Ich mache inzwischen ganz viel Grafik und Illustration, Logos, Weinetiketten und so Sachen.
Cool.
Diese handgezeichneten Sachen, die sind ja jetzt auch in Zeiten von KI tatsächlich irgendwie immer noch relativ gefragt. Möbel mache ich auch immer noch. Ich mache jetzt gerade tatsächlich akut auch wieder ein paar Möbel. Ich habe jetzt 2 Outdoor-Hocker für die Designpost in Köln gerade in der Mache. Wenn es Aufträge gibt, wenn es Themen gibt, wenn es Projekte und Ausstellungen gibt, die angekündigt sind, dann bin ich da natürlich mit größtem Herzblut dabei, was Möbel angeht, weil Möbel ist einfach so, das ist in my heart. Also da komme ich ja auch her. Ursprünglich mit meinem Innenarchitektur- und Produktdesign-Studium, da hatte ich immer einen Möbelschwerpunkt ganz stark. On top, mein zweites Standbein ist, dass ich auch schon seit 10 Jahren irgendwie bei den Passagen in Köln mit drin hänge. Im Büro der Passagen beschäftigt seit einigen Jahren, also auch schon seit relativ vielen Jahren inzwischen. Und bin seit den Passagen 25, also dieses Jahr im Januar stattgefunden haben, stellvertretende Direktorin. Und die Passagen, die sind auch als unabhängiges Design-Festival quasi sehr etabliert auch in Köln. Also es ist auch die einzige Designveranstaltung, die es tatsächlich ja noch gibt in Deutschland, so richtig.
Ja.
Weil alle anderen Designer Saturday oder den Design Mai oder sowas, alles das gibt es leider nicht mehr. Und die Passagen, die haben sich jetzt seit insgesamt 35 Jahren inzwischen echt durchgesetzt und zeigen auch immer noch oder bilden immer noch Strömungen und sowas ab. Also so auch so ein bisschen unkonventionelles, nicht Massendesign, sondern halt eben vielleicht so ein bisschen künstlerisch und so. Und das ist ja auch, wie ich arbeite. Deswegen bin da schon als Studentin immer hingegangen. Ich fand das immer toll. Und irgendwie habe ich halt als Ausstellerin auch begonnen. Ne? Also ich habe im Januar 16 das erste Mal ausgestellt bei den Passagen und habe aber auch immer gedacht, irgendwie könnte ich mir vorstellen, vielleicht in der Organisation zu arbeiten. Und genau, ja, dann ist es da irgendwann auch dazu gekommen. Also von daher, das ist mein zweites Standbein. Mein drittes Standbein ist, dass ich noch Dozentin bin an unterschiedlichen Hochschulen. Ich hatte viele Jahre an der KIST in Köln unterrichtet. Ich habe auch viele Jahre an der Mothesius Kunsthochschule in Kiel unterrichtet. Jetzt fange ich in Münster an. Nächste Woche geht's los, Semesterbeginn an der Akademie für Gestaltung. Und Designtheorie ist von daher auch, also ich unterrichte nicht Industriedesign, sondern Designtheorie. Das ist auch auf jeden Fall so mein Steckenpferd und Designgeschichte und all diese Sachen, die so damit einhergehen. Das sind die 3 Sachen, die ich mache. Und ich glaube, das ist auch genug. Noch was Viertes kann ich, habe ich keine Kapazitäten mehr für.
Ich habe gerade auch beim Zuhören gedacht, boah, das ist aber auch jede Menge.
Ja, aber ich liebe es alles und ich brauche es auch irgendwie alles. Und ja, ich habe ja eben gesagt, ich bin kein Mensch der Routinen. Also wenn man das jetzt so ausspricht, dann klingt es vielleicht nicht glaubwürdig, dass man quasi so einen dreigeteilten beruflichen Werdegang hat und trotzdem kein Mensch der Routinen ist. Aber irgendwie ist mir auch immer alles irgendwie so zugetragen worden. Also ich habe nie danach gesucht, sondern das irgendwie kam es zu mir. Und ja, ich glaube, das bildet mich auch als Person so ganz gut ab, weil ich halt eben einfach wahnsinnig viele Interessen habe und mich dann schlecht entscheiden kann und eigentlich immer alles irgendwie gut finde, alles spannend finde und alles machen will. Und so ist es dazu gekommen.
willkommen in meiner Welt, Paula, weil ich würde sagen, 90% der Hörerschaft hier im Female Purpose Podcast sind vielseitig interessierte Frauen. Das ist meine Kernzielgruppe. Das sind Frauen, die sagen, oh, ich will mich nicht immer nur festlegen und Rechtsanwältin for life sein, sondern ich kann mir das durchaus vorstellen, sowas wie Paula zu machen, also ein Portfolio aus mehreren Dingen. Und ich meine, bei dir muss man sagen, ist das Dach ja Design, ne? Also es ist ja noch
ja.
ein Portfolio aus völlig verschiedenen Dingen, das gibt's auch. Aber damit holst du die Leute auf jeden Fall hier ab. Ich würde gerne wissen, du hast ja gerade gesagt, also organisieren ist eine Sache, eine Komponente, die muss man können, sonst fliegt einem irgendwie alles um die Ohren. Was würdest du noch sagen, ist wichtig, wenn man sagen möchte, ja, genau das will ich. Nicht nur eine Sache, die ich irgendwie 40 Stunden mache, sondern ich möchte so verschiedene Bestandteile haben. Was muss man dann können, um sich das zu realisieren?
Ja, wenn dir das mal jemand beantwortet, dann sag mir gerne die Antwort. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin ja so ein Machertyp irgendwie, deswegen, ich habe einfach immer alles irgendwie ausprobiert, irgendwie hat es dann auch funktioniert. Das klingt jetzt so blöd, es hat natürlich nicht immer alles funktioniert. Ich bin auch ganz furchtbar große Irrwege schon gegangen in meinem Leben und habe dann bei Sachen sagen müssen irgendwie, okay, das war jetzt vielleicht doch nicht der Weg, sondern es ist halt ein anderer. Vielleicht ist das so mein Rezept, dass ich mich nie dann damit aufgehalten habe, wenn Sachen nicht funktioniert haben, sondern habe dann gesagt, okay, weitermachen halt eben irgendwie auf einem affinen Weg quasi.
Erzähl uns mal einen, so einen Irrweg, wo du vor einer Schranke gestanden hast und gedacht hast, oh nee, hier geht's irgendwie nicht weiter.
Ich habe da wahrscheinlich ganz viele Kleinigkeiten, die mir da jeden Tag irgendwie passieren, die ich jetzt gar nicht so benennen kann. Aber was mir da jetzt direkt in den Sinn kommt, ist quasi auch der Weg, wie ich Designerin geworden bin. Und zwar habe ich nach dem Abi ein Praktikum gemacht bei Architektur und Wohnen bei der Zeitschrift im Jahreszeitenverlag in Hamburg, weil ich nämlich aber damals Germanistik studieren wollte und Journalismus. Und dann habe ich da halt eben diesen Praktikumsplatz am Jahreszeitenverlag bekommen und habe gedacht, ach, Architektur und Wohnen, super, das interessiert mich auch von der Materie her. Fazit, ich bin dann hinterher da rausgegangen aus diesem dreimonatigen Praktikum und habe dann in Architektur studiert und nicht Journalismus. Also das war jetzt natürlich kein Irrweg in dem Sinne, ne, dass damals Entscheidungen ja keine Konsequenzen. Deswegen, aber ich glaube, das bildet mich auch schon so als Person ganz gut ab, weil ich oft einfach so Impulsentscheidungen treffe. Und ich hatte auch aber schon mal Jahre so mit Corona und Anfang von Mutterschaft und sowas, wo es bei mir beruflich ganz schlecht lief. Und ich habe auch immer ganz viele Nebenjobs gemacht. Also ich meine, das ist wahrscheinlich auch was, was jetzt irgendwie viele aus der Hörerinnenschaft hier irgendwie gut nachempfinden können, dass sie eigentlich gerne was machen würden, was aber vielleicht irgendwie sich finanziell jetzt nicht so wahnsinnig gut trägt. Und deswegen ist natürlich bei mir dieses Konstrukt auch aus diesem Grunde entstanden, dass ich damals gedacht habe, ich brauche auch irgendwie so eine Komponente, die halt eben so ein bisschen konstant reinbringt. Und so bin ich auch an die Uni gekommen. Also ich habe auch irgendwann mal angefangen, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben, nicht komplett, sondern so ungefähr zu einem Drittel oder so. Die habe ich dann irgendwann abgebrochen, ad acta gelegt. Das war natürlich blöd, das war eine super schwere Entscheidung für mich. Aber ich hatte dann schon ein kleines Kind und irgendwie hatte keinen Lehrauftrag mehr. Das heißt, ich hatte an der Uni nicht so richtigen Zugriff auf dieses akademische Leben und Forschen und sowas. Und das ist für mich sehr hart gewesen damals, diese Entscheidung. Aber ich finde auch nicht, dass es vertane Zeit ist, sowas, weil es bringt einen ja total nach vorne. Ich habe mir halt eben wahnsinnig viel Wissen jetzt auf dem Gebiet der Postmoderne dadurch angeeignet und kann das jetzt in irgendwelchen Talks oder Podiumsdiskussionen bei Messen oder sowas gut anwenden. Also ich finde immer solche Sachen, manchmal trifft man irgendwie Entscheidungen und das realisiert sich hinterher nicht und dann denkt man, Mist, ich habe mich verlaufen, wie das bei mir damals auch halt eben mit diesem akademischen Weg war. Und der Weg daraus ist jetzt aber heute, dass ich halt eben trotzdem immer noch an der Uni unterrichte, an unterschiedlichen Hochschulen sogar, also nicht an einer bestimmten, hab ich ja eben schon mal kurz erzählt. Und manchmal muss man sich dann eingestehen, dieser Weg, der geht jetzt nicht weiter und dann geht ein anderer Weg weiter. So, also von daher, das akademische Leben ist ja für mich nicht vorbei, nur weil ich jetzt kein Doktor bin.
Absolut also, nicht, aber ich muss genau. Jetzt nochmal zurückspulen, weil da war so viel Gold drin in dem, was du gesagt hast. Also ich höre raus, eine riesengroße Flexibilität, ja, das ist ja auf jeden Fall deins.
Ja.
Wenn du
ja,
sagen
total.
Kannst, ja, okay, dann geht's hier nicht weiter, dann biege ich hier wieder ab oder ich probiere das heraus, das zum einen. Und ich höre auch raus, dass du sagst, naja, es ist ja nun mal so, wenn man von einer Sache alleine nicht leben kann, dann braucht es andere Komponenten. Und das ist etwas, das nenne ich in meiner Arbeit gerne den Goldesel. Ja, zu sagen, an alle, die zuhören, wenn ihr ein Portfolio habt oder haben wollt, zu sagen, okay, was ist eine Komponente, die steady ist, die, sage ich mal, meine Fixkosten decken kann oder irgendwie die anderen querfinanzieren kann, wenn es hart auf hart kommt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich selber habe das auch immer so gemacht. Ich habe ja auch mehrfach gegründet in den letzten 10 Jahren und ich habe immer den nächsten Schritt mit einem anderen Part meines Portfolios querfinanziert. Mhm. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Topic, was viele vergessen und die machen sich dann lauter Baustellen auf und alle sind aber nur so ein bisschen reintröpfelnd, sage ich mal. Und das funktioniert dann irgendwann auch nicht. Das heißt, du hast gesagt, gut, ich muss jetzt pragmatisch sein, ich brauche diese Lehraufträge, dann kommt was rein und dann kann das wiederum die anderen Bestandteile meines Portfolios mittragen. Ist das richtig so?
Ja, ist richtig so. Und das ist tatsächlich aber auch nochmal, wenn man halt Familie hat, dann braucht man halt eben auch so ein bisschen so eine Konstante, ne? Also dann ist es halt auch wirklich wichtig, wenn man eine alleinstehende Person ist. Für mich war das früher zum Beispiel gar nicht so problematisch, weil wenn man nur irgendwie auf sich selbst achten muss, dann kann man ja auch irgendwie relativ sparsam leben so. Aber mit Familie ist das natürlich anders. Da muss man so ein bisschen finanziell auch abgesichert sein. Also in der Uni verdient man natürlich auch jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, ne? Das wissen, glaube ich, alle. Aber es ist zumindest so, dieses Trio, das trägt sich jetzt. Also von daher ist das eigentlich, und ich liebe alles davon, ne? Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie, ich habe jetzt keinen blöden Nebenjob oder sowas, sondern ich habe einen, den würde ich auch so machen. Von daher ist es eigentlich, glaube ich, also für mich ist es der Weg gewesen und für dich ja offensichtlich auch.
Ja, deswegen. Total. Für mich war es immer mal wieder, jetzt ist es so nicht mehr, jetzt bin ich tatsächlich nur Coach in Anführungsstrichen und habe natürlich da meinen Podcast und so weiter. Es ist jetzt nicht nur eine Tätigkeit, aber es gibt nur ein Dach. Aber ich gehe da total mit, zu sagen, natürlich, wir sind Menschen, wir sind dynamische Wesen, Dinge verändern sich. Bei dir hat sich auch einiges verändert seit unserem letzten Interview. Klar, also da braucht man einfach Flexibilität und ein Jobportfolio ist ein Segen. Also für an alle, die zuhören, ich finde, es ist ein Segen. Ich würde gerne einmal zurückspulen in die Zeit nach deinem Praktikum beim Jahreszeitenverlag.
Also, ja.
Du bist reingegangen, hast gedacht, Journalismus, goodbye. Ich werde lieber irgendwas mit Möbeln machen. Genau. Wie hat dein Umfeld damals reagiert, Paula?
Also mein Background ist ja wie folgt. Meine Eltern sind beide im Kreativgeschäft immer tätig gewesen. Mein Vater war Designer, Designprofessor, meine Mutter Bildhauerin. Ich glaube, für meine Eltern, wahrscheinlich war denen das eh klar, meinem restlichen Umfeld wahrscheinlich auch, dass ich irgendwie wahrscheinlich was Kreatives machen werde. Wenn man so genetisch vorbelastet ist, nenne ich es jetzt mal, dann denken ja eh immer alle, man hätte das so in die Wiege gelegt bekommen. Mhm. Ich glaube, das gibt es nicht. Also ich halte das für Quatsch. Ich finde auch irgendwie, man wird dann immer besonders intensiv beäugt, ob man dann irgendwie auch in diese großen Fußstapfen passt. Ja, es war jetzt halt eben bei mir so, dass ich jetzt doch irgendwie einen ähnlichen Weg gewählt habe, obwohl ich das ursprünglich nie wollte. Aber ja, also ganz frei machen kann man sich wahrscheinlich doch nicht irgendwie von den Strukturen, die man so kennt. Von daher, also mein ganzes Umfeld war da irgendwie, also ich glaube, keiner war überrascht. Aber andererseits muss ich auch einfach sagen, ich war damals ja noch sehr jung. Ich war nach diesem Praktikum, ich war ja 19 oder 20 Jahre alt, ne, oder sowas. Also das sind ja keine Entscheidungen, die irgendwie, habe ich ja eben schon gesagt, keine Entscheidungen, die Konsequenzen tragen. Also schon natürlich irgendwie, dass man dann halt eben hinterher vielleicht halt eben als selbstständiger Designer irgendwo gucken muss, wie man klarkommt. Aber ich glaube, als Journalistin wäre es wahrscheinlich auch nicht sicherer so, ne? Deswegen, das waren ja beide schon Sachen, die irgendwie jetzt nicht so totale Vernunftentscheidungen gewesen wären, sondern eher so Gefühlsentscheidungen. Also von daher bin ich da immer schon so gewesen in der Hinsicht.
Ich finde das total stark, dass du sagst, es sind ja leidenschaftliche Entscheidungen und du bist ja mit Herz und Seele Designerin und dieses in die Wiege gelegt, ich glaube da überhaupt nicht dran. Also ich finde, das ist der größte Quatsch, den ich hier gehört habe.
Total. Denn
meine Eltern sind im medizinischen Bereich unterwegs, so, ey, was habe ich damit zu tun? Und andererseits, wenn ich mich dafür entscheiden würde, auch das kenne ich, habe ich viel in meiner Kundschaft, dass die sagen, ja, mein Vater ist Apotheker und jetzt habe ich diesen Weg eingeschlagen und I hate it, erstens das, ich hasse es. Zweitens habe ich dafür keinerlei Talent und jetzt bin ich bei dir, liebe Nicole, weil jetzt möchte ich gucken, was mir wirklich liegt. Da gibt es Ausbildung von bis. Aber du bist ja diesen Weg eingeschlagen und wie ging es dann weiter? Also wie waren so die Anfänge in diesem Bereich? Du hast es ja studiert. Erzähl mal ein bisschen aus der Studienzeit. Wie sieht so ein Studiengang aus?
Ja, ich habe erstmal in München Innenarchitektur studiert. Ich habe das nicht beendet, das Studium da. Ich habe ein paar Jahre, da bin ich an dieser Studientätigkeit nachgegangen quasi. Das war eine super Zeit. Wir hatten ganz viele, auch Praxissemester. Da habe ich bei Ingo Maurer, bei dem Leuchtendesigner, nicht Lampe, cool. Das heißt ja Leuchte und nicht Lampe, Leuchtendesigner ein Praktikum gemacht, ein Praxissemester. Das war toll. Wir hatten Einsicht in alle Werkstätten, mussten auch super viele Werkstattteile machen, deswegen. Das ist natürlich, wenn man später in dem Beruf arbeitet, extrem von Vorteil, wenn man die Materialität kennt und wenn man aber auch selber halt eben das Handwerk beherrscht. Ich habe ja nie eine Lehre gemacht oder sowas. Ich bin ja nicht wie viele Designerinnen oder Designer sind ja auch irgendwie schon mal auf dem ersten Bildungsweg Tischler oder so, aber das bin ich ja leider nicht. Deswegen habe mir das alles im Studium angeeignet und habe nicht von vorne weg schon sowas mitgebracht, weil ich ja eben eher aus der Schreibrichtung ursprünglich kam. Genau, von daher, das waren schöne Jahre da, die ich da zugebracht habe. Ich habe dann ein Praktikum noch bei der Elle Decoration, bei der Zeitschrift gemacht. weil ich da tatsächlich immer irgendwie noch so ein bisschen dieses Journalismus-Ding noch nicht so komplett abgelegt hatte. Ich habe dann schon gewusst, dass ich das nicht beruflich machen werde wahrscheinlich, sondern halt eben da in der Designredaktion irgendwie vielleicht mich irgendwie verorten könnte oder sowas, weil da arbeiten ja auch InnenarchitektInnen und DesignerInnen. Und das hat sich dann aber auch irgendwie verflüchtigt, so nach und nach diese Idee. Und dann wurde irgendwann bei uns das Diplom abgeschafft. Und deswegen bin ich dann nach Kassel gewechselt, an die Kunsthochschule. Und da konnte man halt eben noch auf Diplom studieren. Allerdings Produktdesign und nicht Innenarchitektur. Und das, mir ist aber alles angerechnet worden. Ich habe jetzt keine Zeit extrem dadurch verloren. Also klar, ich habe immer Zeit verloren, weil ich einfach viel Zeit verplempert habe. Und ich habe auch gerne gefeiert und nicht so gern gelernt. Und von daher, also ja, und ich finde auch damals habe ich mich immer selbst so ein bisschen über mich geärgert irgendwie, weil ich dachte, Mann, warum kann ich nicht ein bisschen disziplinierter sein? Aber that's not who I am, weißt du? Ich liebe das, was ich tue, aber ich brauche auch Zerstreuung. Also von daher, ich war schon immer irgendwie so, ich habe immer das Chaos ein bisschen angezogen. Und daraus entstehen aber auch die besten Ideen. Also für mich auf jeden Fall. So ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen den Rock'n'Roll-Lifestyle gebraucht irgendwie. Auch als ganz junge Frau und immer noch. Und deswegen, also von daher, genau, die 3 Semester, die ich dann noch in Kassel studiert habe, waren eine super gute Zeit. Zum Studieren sind ja tatsächlich manchmal diese Mittelstädte besser als die Großstädte.
Voll.
Weil da extrem studentisches Leben ist. Und diese Kunsthochschule da, die war ganz, ganz toll. Ich kam aus diesem starren Konstrukt in München. Akademien sind ja sehr strukturkonservativ, wo man ProfessorInnen hat, die quasi einen Stil vorgeben, den man eigentlich adaptieren sollte. Das lag mir gar nicht. Ich hatte schon immer meinen eigenen Look, glaube ich, so im Entwurf. Und in Kassel wurde das dann auch halt honoriert, dass man irgendwie einen eigenen Stil hatte. Und da konnte ich dann einfach mal so richtig mein Ding machen, auch wenn das nur so eine kurze Zeit war. Aber das hat mich nochmal auch so gefühlsmäßig so extrem bestärkt irgendwie da drin, dass ich doch das Richtige gewählt habe. Manchmal muss man ja bei diesen Studiengängen, die auch so, wo man nicht weiß, was macht man danach und so, man muss halt manchmal auch so einen kleinen Reality-Check mit sich selbst machen. Weil die Uni ist eigentlich auch der Ort dafür, dass man halt eben sich ausprobiert, aber dass man auch guckt, so kann ich mir wirklich vorstellen, einfach später in diesem Beruf zu arbeiten. Wo ich wahrscheinlich nicht in irgendeiner Agentur arbeiten werde, sondern vielleicht einfach irgendwie ich klarkomme so. Ja. Und so habe ich dann weitergemacht. Ich habe dann meinen ersten Auftrag noch als Studentin gehabt für so ein Verpackungsdesign von einer Goldschmiedin in Düsseldorf und habe ein Gewerbe angemeldet, habe einen Prototypen gebaut, die ist damals, das ist ultra lange her, ist durchgebrannt mit meinem Prototypen und hat den irgendwo anders günstiger fertigen lassen. Es ist nicht so schlimm. Ich glaube, sowas passiert jedem. Ich habe mich damals kurz geärgert und dann war es auch wieder egal. Danach habe ich dann auch eigentlich, ich habe nie wieder ein Verpackungsdesign gemacht. Vielleicht ist das bei mir irgendwie das Resultat daraus gewesen. Ich würde aber, falls irgendjemand hier aus der Industrie zuhören sollte, ich würde super gerne mal wieder ein Verpackungsdesign machen. Aber ich möchte auch dafür bezahlt werden.
Ja, natürlich.
Ja. Genau, oh also Gott. Ja, dann bin ich auch direkt 3 Wochen später oder so mit meinem ersten Teil auf die Passagen gegangen und ja, dann war ich selbstständig. Und die Selbstständigkeit ist für ganz viele auch meiner FreundInnen in den letzten Jahren doch nochmal ein Thema geworden, die lange angestellt waren und irgendwie dann doch gedacht haben, nee, ich möchte frei arbeiten. Und alle haben so Steuerberater gehabt und vielleicht Coaches und hatten so Businesspläne und so. Und ich hatte das alles nicht. Das war wirklich, ich habe einfach irgendwie, weil ich eine Rechnung schreiben wollte, dieses Kleingewerbe damals angemeldet. Und ja, ich hatte überhaupt keinen Plan. So bin ich in der Selbstständigkeit gelandet letztendlich. Und ich glaube, das beschreibt mich wahrscheinlich auch ganz gut. Ich bin einfach immer so, probier's mal halt mal aus. Und wenn es gut ist, ist gut. Und wenn nicht, dann nicht.
Aber ich muss dazu sagen, ich meine, du hast 2016 gegründet, ich auch. Das ist ja jetzt 10 Jahre her, Paula. Das war ja noch komplett eine andere Zeit. Ich weiß noch, mit den Tools, mit denen ich heute arbeite, ne, also ich mache alles digital. Also ich habe auch eine digitale Steuerberaterin. Aber hier LexOffice und wie das nicht alles heißt und auch die ganzen, ja, was es nicht alles gibt an Informationen und Coachings und Mentorings zu jedem Scheiß. Und das gab es ja damals gar nicht.
Also das gab es nicht.
Nein, das gab es nicht. Und das will immer keiner glauben. Aber ich weiß noch 2016, da habe ich verzweifelt nach irgendeinem Frauennetzwerk gesucht, wo ich mich andocken konnte, weil ich war die Einzige in meinem Umfeld, die diesen Weg eingeschlagen hatte, irgendwie den Stecker aus dem Konzernleben zu ziehen. Und das klingt so absurd, wenn man sagt, das gab es nicht. Aber I swear to God, das gab es nicht. Und jetzt nach Corona gibt es ja alles. Da ist ja das ganze Online-Coaching, Mentoring, Steuerberatung, also alles hat nochmal ein Level draufgepackt bekommen, gefühlt. Und ich fühle mit dir, wenn du sagst, ja, ich habe das einfach mal so gemacht. Ja, das war bei mir auch nicht anders. Ja, also ich habe auch einfach mal so gemacht. Und da waren sicherlich auch schlimme Fehler dabei, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und ich würde gerne nochmal einen Schlenker zurück ins Studium drehen, weil ich so erstaunt bin, wie viele Menschen auch keine gute Assoziation mit dem Studium und mit der Schule haben. Und auch Studium ist für viele meiner Kundinnen so eine Zeit, die sagen, naja, also ich habe versucht, irgendwie mehr oder weniger schnell da durchzukommen. Und du hast gerade gesagt, naja, ich habe immer so ein bisschen den Rock'n'Roll-Lifestyle gebraucht und da gehe ich voll und ganz mit, weil ich war auch eine Studentin. Ich glaube, ich habe mehr Zeit an der Bar verbracht als sonst wo. Und ich finde das so wichtig. Ich erinnere mich gerade zurück, du hast ja gesagt, Kassel. Kassel ist ja, wie viele Einwohner hat Kassel?
Ja, du, ich weiß es nicht.
Wenig.
Ich rate so ungern, weil ich kann das nicht so gut. Aber ich würde sagen, so die Hälfte von Düsseldorf wahrscheinlich, oder? Ist das realistisch? Ja, vielleicht. Ja,
vielleicht.
Entschuldigung an alle Kasseläner, falls das nicht stimmt. Aber ja, es ist auf jeden Fall relativ klein, ja.
Es ist nicht London oder Paris. Und ich habe damals, ich habe meinen Master in einer kleinen, in einer belgischen Kleinstadt gemacht, Gent.
Ja, wie schön. Viele.
Total schön. Und das ist so spannend, weil ich habe, während du gesprochen hast, habe ich darüber nachgedacht, wie es dazu gekommen ist. Ich war tatsächlich damals, liebe Grüße an dich, meine Freundin, die hört auch diesen Podcast. Wir waren auf einer MBA-Messe, also auf einer Messe, wo du über Masterstudiengänge und MBAs was lernen konntest, in Frankfurt. Und ich weiß noch damals, eigentlich wollte sie den MBA machen und sie hat gesagt, willst du nicht mitkommen? Und ich bin einfach mal so mitgefahren, das war am Wochenende. Und ich weiß, es wäre es gestern gewesen. Ich hatte mich damals schon für meinen Master entschieden. Ich wollte nach London oder Paris und ich hatte auch schon einige Zusagen. Und dann kam ich auf diese Messe und ging an diesen Stand und da war ein kleiner Stand von dieser belgischen Uni und der sah so schön aus und die Menschen waren so nett. Und ich habe diesen Prospekt aufgeschlagen und da hatten die wirklich so tolle Bilder der Stadt Gent und das sieht ja aus wie Amsterdam in klein. Also echt
super süß. Ja, Gent ist ein Traum.
Total. Und dann habe ich diese Uni gesehen, die in so einer alten, ich glaube, es ist eine alte Burg, wirklich aber topmodern renoviert und ich war verliebt. Und dann habe ich einfach, weil ich genauso verrückt und spontan bin wie du, dann bin ich da am Wochenende mal hingefahren und habe mir das angeguckt und habe bei dem letzten Assessment Center im August mitgemacht und habe den letzten Studienplatz bekommen, wirklich. Das haben die mir nachher gesagt, die meinten, der letzte Platz ist ihrer an diesem Semester. Und 3 Tage später bin ich nach Gent gezogen, das war total verrückt und ich muss sagen, das war eins der schönsten Jahre in meinem Leben, wirklich. Es war so cool in dieser Kleinstadt, weil eben alles so kompakt war. Man hat sich aufs Rad geschwungen. Es gab so 3 Bars, wo immer alle waren. Und das war so mein Jahr in Gent und ich habe es so sehr genossen. Und ich wünsche mir für so viel mehr junge Leute, dass sie ihr Studium genießen und dass die nicht nur so da durchrennen und alles durchpeitschen. Hast du auch diesen Eindruck, dass viele heutzutage gar nicht mehr so ausschweifend feiern, sondern nur noch gucken, dass sie irgendwie da durchrennen? Hast du den Eindruck auch?
Also ich glaube, an den Kunsthochschulen, da herrscht ein anderes Klima. Ich habe den Eindruck, da wird immer noch gerne gefeiert. Die Designstudies, die sind da echt ziemlich entspannt, finde ich. Also klar, irgendwie so ein bisschen Zukunftsängste haben, glaube ich, viele schon, aber lassen sich nicht entmutigen. Aber ich kenne das natürlich selbst auch so ein Stück weit, dass man irgendwie denkt, boah, ich muss echt mal fertig werden hier irgendwie. Ich habe auch sehr lange studiert, auch durch diesen Standortwechsel und durch meine ganzen Irrungen und Wirrungen, die ich auch schon mal so im Studium hatte. Ich bin auch einmal in München, das hatte ich schon tatsächlich wieder vergessen in der Zwischenzeit, ich bin einmal kurz exmatrikuliert worden, weil ich mit einem Stuhldesign durch die Prüfung gefallen bin. Ja, weil die den so hässlich fanden.
Was?
Die Professor,
ich kann Ihnen sowas sagen.
Der war sehr speziell, aber irgendwie, ich hatte ja auch Materialvorgaben und sowas. Aber ich fand halt aber auch immer irgendwie, dass auch das ästhetische Empfinden schon mal verletzt werden darf. Ich mache ja total minimalistische Möbel. Also deswegen, ich bin ja eigentlich, habe ich ja einen Stil, der ganz anders ist. Aber Studium ist ja auch zum Experimentieren da. Und ich habe auch gerne Grenzen ausgetestet immer. Ich war wahrscheinlich auch nicht so eine einfache Studentin. Aber ich bin dankbar für all diese Erfahrungen, weil ich glaube, wenn ich was anderes studiert hätte und hätte einfach so effizient studiert, dann hätte ich auch einfach diese ganzen Lebenserfahrungen nicht gemacht. Deswegen ist das alles okay. Aber da muss man, glaube ich, auch hinkommen. Ich habe auch jahrelang immer gedacht, so wow, irgendwie so andere Leute in meinem Alter sind wo ganz anders. Die haben nicht irgendwie mit 28 Diplom gemacht, sondern mit, keine Ahnung, 24. Und sind schon so in Brot und Lohn in so einer Phase, wo ich da irgendwie Verpackungsdesign mache, wo mit durchgebrannt wird und ich irgendwie gefühlt mit dem, was ich machen will, noch keinen Cent verdient habe. Deswegen, ich kenne da auch das gesamte Spektrum. Ne? Also von daher, es kann halt richtig gut und richtig schlecht laufen. Und das muss man alles mitnehmen. Also auch gerade beim Gründen. Es wird wahrscheinlich erstmal schwierig am Anfang sein. Aber gibt der Sache ein paar Jahre. Und wenn man dann immer noch Bock drauf hat, dann ist es einfach das Richtige.
Und weißt du, was ich finde, Paula? Ich meine, es gab ja letztens auch eine Riesenstudie von Forbes Magazine, wo es um Frauenkarrieren ging. Hat einen riesen Aufschwung in der Presse bekommen. Und weibliche Karrieren, die starten ganz oft um die Mitte 40 oder sogar noch Anfang 50 richtig durch. Und es gibt auch nicht wenig Designerinnen, auch in der Mode übrigens. Hier, Giorgio Armani ist jetzt ein männliches Beispiel, aber da gibt es auch weibliche. Ich habe jetzt nur die Namen gerade nicht im Kopf. Die wirklich noch Mitte 40 oder Anfang 50 komplett sich neu erfunden haben und auch in meiner Welt. Ich habe immer mehr ältere Kundinnen, die sagen, hey, wenn alles gut geht, weil ich möchte arbeiten, ich liebe arbeiten und ich gehöre auch zu der Fraktion, ich kann mir durchaus vorstellen, bis ich 18 bin, zu arbeiten. Warum nicht? Ja, also ich liebe meine Arbeit und ich liebe auch überhaupt es tätig zu sein, ja, irgendwas zu kreieren, zu erschaffen. Und wenn man das im Kopf hat, zu sagen, Arbeit zu reframen und nicht mehr als notwendiges Übel, sodass man so und so viele Jahre hat, um jetzt erwerbstätig zu sein, damit man dann möglichst früh in Rente gehen kann, sondern wenn man das schafft, zu reframen und zu sagen, wieso? Wenn ich Arbeit per se neu denke, nämlich als Ausdruck meiner selbst, als kreative Spielwiese, als etwas, was mir Sinn gibt, Purpose gibt, ja, dann ist es doch egal, was ich für einen Zeitstempel da drauf packe. Und dann kann man sich immer neu erfinden und dann werden auch diese Zeitangaben immer unwichtiger. Zumindest geht es mir so und meinen Kundinnen auch. Gehst du da ein Stück weit mit?
Ich gehe da mit, aber das ist natürlich auch so unsere Bubble. Wir sind auch sehr privilegiert. Es gibt auch einfach alleinerziehende Mütter, die können das nicht so machen. Total. Die müssen einfach irgendwie Geld verdienen, damit irgendwie der Laden am Laufen ist. Das ist natürlich irgendwie, man ist, wenn man so gründet und halt eben was sucht irgendwie, was dem Leben Sinn gibt oder was man auch liebt und was man machen will, dann hat man da schon irgendwie einen privilegierten Ausgangspunkt, denke ich mir. Ach ja, da muss man einfach dankbar für sein. Und klar, ich meine, wir Selbstständigen, wir werden sowieso nicht in Rente gehen. Also das ist halt eben, wenn man sich da sowas aufbaut, dann gibt, glaube ich, nicht den Zeitpunkt, irgendwann aufzuhören. Also meine Mutter ist ja Bildhauerin, die 76, also da ist auch keine Rente in sich. So, deswegen, so wird es bei mir wahrscheinlich auch sein, denke ich mir.
Es gibt Szenarien von bis, ja. Und ich finde auch den Gedanken spannend zu sagen, natürlich hast du recht und auch ich muss Geld verdienen. Ja, auch du musst Geld verdienen. Logisch, wir haben Rechnungen zu zahlen. Aber was ich nur meinte, ist ein bisschen zu reframen, zu sagen, versuche nicht, das alles so linear zu betrachten, sondern mehr als so lebendigen Prozess und da gar nicht so sehr in diesen klassischen gesellschaftlichen Zeitschranken unterwegs zu sein. Das gibt immer so viel Druck. Paula, wenn du heute noch mal wählen würdest und ich würde dich fragen, würdest du noch mal den gleichen Weg einschlagen?
Schwer zu sagen. Also aus meiner jetzigen Perspektive würde ich natürlich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in Zeiten von KI dieser DesignerInnen, diese Laufbahn, dass die vielleicht irgendwie ein bisschen anders aussehen wird. Deswegen würde ich vielleicht irgendwie mich so ein bisschen spezifizieren. Schwer zu sagen. Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall erstmal wieder Design studieren. Also Industriedesign wahrscheinlich, nicht Produktdesign.
Warum Industriedesign?
Ich glaube, das ist ein bisschen zukunftssicherer. Also ich hatte irgendwie für mich jetzt immer so wahrgenommen, dass Produktdesign kann ja, es kommt auch die Hochschule an, aber kann immer noch sehr künstlerisch sein, was mir total liegt. Das ist total mein Ding, ne? Aber wenn ich so sehe, irgendwie Industriedesign, also jetzt ausgerechnet auch in Kiel an der Hochschule, wo ich ziemlich lange war, da gibt es zum Beispiel auch einen Studiengang, Unterstudiengang Medical Design. Das wäre nie was für mich gewesen. Aber die werden ja wirklich gesucht, die Leute. Also das ist echt, die machen irgendwie, also die machen ja heute kein Diplom mehr, ich wollte schon sagen Diplom, die machen einen Master und dann gehen die sofort, werden die abgeworben von Dräger oder B. Braun. Das ist, glaube ich, eine gute Laufbahn, wenn man irgendwie Designer in der Industrie sein möchte. Für mich wäre das nichts gewesen. Ich bin halt eben ja aber auch irgendwie, ja, nicht so der lineare Typ, deswegen... Ach du, ich rede hier um den heißen Brei. Ich würde es wieder genauso machen, glaube ich. Ich glaube, ich würde es wieder so machen, weil ich das irgendwie auch so suche. Ich bin so irgendwie angesiedelt, so zwischen Kunst und Design wollen ja immer alle irgendwie sein. Das ist immer, ich glaube, alle wollen immer so Richtung Kunst tendieren, weil das sehr attraktiv ist, dieses freie Arbeiten. Aber irgendwie ist auch einfach gut, also für mich. Deswegen, ja, ich glaube, ich würde es wieder genauso machen.
Das heißt, die Richtung wäre eine ähnliche und die Ausprägung würdest du wahrscheinlich ein bisschen drehen. Okay.
Vielleicht, ja.
Total spannend. Was würdest du denn sagen, du hast es ja gerade schon angesprochen, was sind so die Herausforderungen heute in der Designbranche? Womit muss man sich rumschlagen oder worauf darf man sich einstellen, wenn man jetzt in diese Branche kommt?
Der Designbegriff ist ja total im Wandel schon seit, sagen wir mal sowas wie 20 Jahren ungefähr. Design hat ja nichts mehr nur so mit der äußeren Gestaltung von Produkten zu tun. Design ist heute auch ein sozialer, soziologischer Terminus, Design geht irgendwie inzwischen auch viel weiter. Also wenn man jetzt zum Beispiel gesellschaftliches Design anguckt, also wie sind öffentliche Plätze gestaltet, sind sie barrierefrei und all solche Sachen, das ist auch Design. Und das sind alles solche Geschichten oder partizipatives Design, dass man sagt, man geht dahin, wo wirklich Probleme gelöst werden müssen. Und man fragt auch die Leute, die betroffen sind. Also nicht, dass irgendwie ein Designer, der eigentlich selber gar nicht der Leidtragende von einem Problem ist, was gelöst werden soll, quasi dieses Problem löst, sondern man geht dahin, wo es wehtut und spricht mit den Leuten und sucht halt eben mit denen zusammen nach Lösungen. Das ist schon extrem viel gesellschaftlich im Wandel, auch im Designbegriff. Und ich finde es total spannend. Man denkt bei Design ja irgendwie immer noch so an, ja, so schöne Stühle oder halt Mode oder Autos oder sowas. Aber es ist eigentlich ja viel mehr. Also als gesellschaftlicher Begriff ist es auf jeden Fall sehr spannend und sehr viel diverser ist das.
Total. Hast du eine Lieblingsdesignerin oder Designer?
Ich bin ein total großer Fan von André Puttmann, immer schon gewesen. Die hat so ein paar Sachen gemacht. Also das berühmteste ist wahrscheinlich das Interieur von der Concorde. Mhm. Aber von der ist zum Beispiel auch diese absolut ikonische Rolltreppe im Bon Marché in Paris. Diese schwarz-weiß gekachelten Bäder mit diesem Schachbrett-Look, finde ich super. Also die ist auf jeden Fall meine Lieblingsdesignerin irgendwie immer gewesen. Ich finde aber auch andere Leute toll. Ich habe ja eben schon mal anklingen lassen, dass ich auch so in der Postmoderne irgendwie ein bisschen verankert bin. Ich liebe auch diese wilden italienischen Sachen aus den 70ern zum Beispiel oder so. Oder ich mag auch Philipp Stark zum Beispiel. Und ich mag auch Bauhaus-Design. Ich meine, auch das ist irgendwie, ohne das wären wir heute wo ganz anders so, ne? Also das ist natürlich irgendwie, wird immer noch so als die Krönung der Ästhetik irgendwie dargestellt. Jetzt inzwischen geht man ja jetzt mit dieser ganzen Untersuchungen Bauhaus und Nationalsozialismus, glaube ich, es wird ein bisschen an diesem Thron gerüttelt gerade irgendwie. Aber abgesehen davon ist es natürlich auch alles irgendwie, also das ist tolles Design, tolle Architektur. Und also was soll ich sagen? Ich liebe wirklich viele unterschiedliche Sachen. Ich kann mich ganz schlecht irgendwie auf eine Richtung so festlegen. Also ich liebe Funktionalismus, ich liebe auch Antifunktionalismus. Ich bin einfach irgendwie, ich glaube, ich kann fast allen Stilrichtungen irgendwas abgewinnen. Auch dieser neue Funktionalismus in der Nachkriegszeit entstanden ist, finde ich auch ganz toll. Also ich finde, es gibt wirklich spektakuläre Sachen einfach. Und ich finde, es darf auch nicht viel sein. Also ich mache selber ja auch größtenteils ganz minimalistische Produkte, die so ein bisschen kühl vielleicht schon sind auch, mit so sehr rohen Materialien, Stahl, Glas und ja. Ich habe auch schon mal was mit Gummi gemacht, mit Filz oder so, aber das waren immer nur so Exkurse. Ich habe auch oft Plexiglas mit ungeschliffenen Kanten, weil das Licht dann so ganz toll weitergeleitet wird und so. Ich probiere auch einfach gerne aus und deswegen gefällt mir auch sehr viel. Ich will das jetzt nicht alles unbedingt zu Hause haben, aber so zum Angucken, es darf auch gerne ein bisschen Punk sein. Ich mag auch gerne so ein bisschen rougher das Design. Also ich mag auch gerne Stahl und Beton und so. Also ich kann mich da ganz schlecht festlegen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen sich mit Designgeschichte auskennt, dann stellt man auch einfach fest, es existiert so wahnsinnig viel. Es ist auch total schwer, was Neues zu entwickeln, was keine Zitate abbildet. Aber ich glaube, Zitate sind auch was Gutes. Also das ist auch nochmal so eine Sache, die man versucht ja immer, was Neues zu kreieren. Es geht ja immer nur so ein Stück weit. Man kann vielleicht irgendwelche neuen Verbindungen oder sowas machen, die vorher noch nicht oft gesehen wurden oder sowas. Aber was ganz Neues ist ja fast unmöglich. Deswegen, weil einfach so furchtbar viel existiert. Aber es hat alles seine Daseinsberechtigung.
Das stimmt und ich finde das so spannend. Ich habe letztens auf Netflix nochmal einen Film zum zweiten Mal geguckt. Jetzt fällt mir der Titel nicht ein, aber da ging es auch um Inspiration, um Kreation. Und da sagt er auch, wir versuchen immer diesen Eindruck zu haben, oh, wir kreieren aus dem Nichts etwas Neues. Aber de facto ist es ja so, dass das Gehirn auf Gesehenes zurückgreifen muss, um etwas zu kreieren. Also klar, wir können jetzt auch, wenn wir jetzt über Quantenphysik sprechen und wir gehen jetzt ins Feld und meditieren und kreieren aus dem Nichts was Neues. Ja, das gibt es auch, aber erstens ist es ja so oder meistens ist es so, dass man visuellen Input nimmt, das Gehirn das dann zusammensetzt in einer neuen Konstellation und dann eine Kreation dabei rauskommt. Und ich würde gerne wissen, wo findest du Inspiration für das, was du kreierst?
Ach, überall. Überall. In der Designgeschichte natürlich. Aber ich kann auch einfach irgendwie in den Baumarkt gehen und denken, ach, das ist aber ein hübsches Scharnier irgendwie. Damit könnte man mal irgendeine Verbindung machen oder so. Also ich werde durch alles inspiriert. Also Kunst, Design, Architektur, Natur. Wenn ich mal denke, ich habe gar keine Ideen mehr, dann fahre ich zur Museumsinsel Hombruch und laufe dann ein bisschen irgendwie durch diese schönen abstrakten Gebäude und gucke mir ein bisschen Kunst an und ein bisschen Natur und so und esse eine Kartoffel und dann geht's wieder. Also das ist für mich immer so Gehirnreset oder halt was Vergleichbares. Da gibt's ja auch noch andere tolle Sachen, wo man hingehen kann. Aber ja, also so Kunst, Architektur, Design, Natur, das ist schon alles. Also auch Film, irgendwie alles. Ich mag auch gerne, ich habe so ein paar Lieblingsepochen, kann man schon so sagen. Also ich hatte für Ruby Hotels mal was gemacht, wo ich so ein bisschen so Mid-Century-Zitate drin hatte. Das war jetzt nicht so mein, also ich glaube, ich doch also zu der damaligen Zeit schon, aber da habe ich mich so ein bisschen wegentwickelt von, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe sehr viele 80er-Jahre-Zitate heute in meinem Design. Schon mal so ein paar 2000er-Zitate. Ich mag aber auch manchmal irgendwie, habe ich mal so Farben, die so ein bisschen 70s-Vibes haben. Also ich mag schon gerne auch vergangene Design-Epochen und ziehe mir da schon mal so ein paar Zitate raus. Also ich muss einfach irgendwie was sehen. Ich bin ja ganz furchtbar visuell. Ich muss ganz viel sehen und dann habe ich auch ganz viele Ideen.
Ich auch. Und ich finde es schön, dass du Homburg erwähnst, weil es ist auch einer meiner Lieblingsorte. Und für die, die es nicht kennen, das ist wunderschön. Ich werde es euch in die Shownotes packen. Das ist hier Neuss und das ist ein Gelände. Also ich kenne kein zweites, was so Architektur, Kunst und Natur kombiniert. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr unique.
Ein Traum, ja.
Paula, was würdest du den Frauen sagen, die jetzt uns hier zugehört haben und die vielleicht sagen, ja, also ich stehe aber so ein bisschen auf der Kante und ja, ich könnte mir vorstellen, was Kreatives zu machen, ob es Design ist oder nicht, aber ich befinde mich in einem beruflichen Umbruch oder überhaupt in einer Umbruchphase meines Lebens. Was würdest du diesen Frauen mitgeben? Worauf dürfen sie achten?
Ich spreche jetzt aus der Perspektive einer relativ furchtlosen Person, weil ich habe mir nie so Gedanken über solche Sachen gemacht, so richtig. Aber wenn ich irgendwie eine Leidenschaft hege oder eine Idee habe, ich würde sagen, mach es, go for it. Weil ich glaube, man würde es bereuen. Man hätte für immer diesen Gedanken, was wäre, wenn ich es nie ausprobiert hätte. Deswegen, klar, jetzt also so den totalen Sprung ins kalte Wasser vielleicht auch nicht. Muss schon irgendwie ein bisschen durchdacht sein wahrscheinlich. Außer man ist halt irgendwie super jung und hat keine Konsequenzen zu befürchten, wenn man irgendwelche komischen Entscheidungen trifft. Aber wenn man jetzt so in unserem Alter ist, irgendwie so um die 40 oder so, dann würde ich schon sagen, also wenn man wirklich lange irgendwie eine Idee hegt, dann muss man da, glaube ich, nachgehen. Ich hätte es total bereut, wenn ich nicht irgendwie immer alles ausprobiert hätte, was bei mir so im Kopf rumgeschwirrt wäre. Wenn man es liebt und es machen will, dann ist man ja ohnehin getrieben. Dann kommt man gar nicht dagegen an, glaube ich. Also von daher, schwer da jetzt einen Tipp zu geben. Aber ich können mich gerne Leute auch kontaktieren, die jetzt mal ganz konkrete Fragen haben, wenn ich die beantworten kann. Aber ich habe ja eben halt alles irgendwie einfach so ausprobiert und deswegen, ich war auch immer da sehr optimistisch. Ich habe immer gedacht, ich probiere das jetzt mal aus und wenn es nicht klappt, dann war es halt irgendwie mal ein Versuch wert.
Total, ja. Sehe ich genauso. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
Ja, das ist auch der einzige Tipp, den ich habe.
Ja, und ich wünsche mir sehr, ich finde, das ist sehr deutsch, dieses man darf nicht zu viel ausprobieren. Wir leben hier in einem Land, wo man am besten mit 18 schon wissen soll, was man bitteschön bis zur Rente denn jetzt beruflich machen möchte. Und ich finde es so absurd, ja, weil, und erstens, wir leben ja auch in Zeiten von Digitalisierung, KI, all diese Dinge. Und ich habe letztens eine Studie, das war vom Harvard Business Review, dass wir wahrscheinlich, also wer jetzt von der Uni kommt, wird wahrscheinlich 15 Mal seinen Lebenslauf ändern müssen. Mhm. Und gar nicht im Sinne von 15 Mal studieren und zu sagen, oh, jetzt studiere ich Medizin und jetzt dies und jetzt das. Nein, sondern wirklich 15 Mal wirklich seinen Weg adaptieren, korrigieren, adjustieren dürfen. Und das muss nicht bedeuten, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass man jedes Mal neu an die Uni geht. Das ist ja auch so eine Horrorvorstellung vieler meiner Kundinnen, die sagen, oh, da muss ich wieder bei Adam und Eva anfangen. Nein, es geht ja ganz viel darum, das hast du ja auch vorhin gesagt, seine Stärken, Fähigkeiten, Erfahrungen in einen neuen Kontext zu transportieren, zu sagen, okay, was habe ich denn bis jetzt gemacht? Was habe ich da gelernt? Was habe ich überhaupt nicht rausgefunden? Welche Expertisen bringe ich mit? Das zu recyceln, sage ich immer, in einen neuen Kontext zu übertragen, ein bisschen neu zu mixen, den Drink sozusagen, den man dann in der Hand hält und zu sagen, so, und jetzt habe ich wieder was Neues. Und das ist etwas, ich finde, das muss selbstverständlicher werden und das wird es auch werden, allein durch die Gegebenheiten, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben und überhaupt die kulturell und in terms of Digitalisierung und KI gerade stattfinden.
Auf jeden Fall, man muss irgendwie aber halt auch viel an sich arbeiten. Also ich glaube, wenn man irgendwie, klar, bei uns Selbstständigen ja eh, wenn man irgendwie einen Weg gewählt hat, dann kann man da ja auch nicht so dienstnachvorschriftmäßig immer irgendwie so dranbleiben, sondern man muss auch ganz furchtbar viel an sich arbeiten, sich weiterbilden und so und einfach dranbleiben. Das gehört halt dazu. Und dass man auch jetzt halt eben mit technischen Neuerungen und so, dass man da nicht so den Anschluss verliert.
Dranbleiben und auch gewillt sein zu lernen. Und auch das vermisse ich so sehr. Es gibt so viele Leute, die hören mit der Uni auf zu lernen und sagen dann so, das war's und jetzt warte ich auf die Rente. Das halte ich für gefährlich, wirklich.
Ja.
Das wird nicht mehr funktionieren und wir dürfen alle wirklich lebenslang lernen. Und es klingt immer so furchtbar wie Knast, lebenslanges Lernen, lebenslanger Knast. Aber es ist, ist ja auch eine Freude, ein Privileg, sagen zu können, hey, ich eigne mir neue Dinge an und ich habe die kognitiven Fähigkeiten und auch die Ausbildung, um mir neue Dinge zu erschließen. Ich finde, das ist das Allerschönste überhaupt.
Total, bin ich total bei dir, ja.
Paula, letzte Worte gehen an dich. Wo kann man dich finden? Wie kann man sich mit dir austauschen? Wie kann man dich vielleicht sogar beauftragen, wenn man denn möchte?
Genau, meine Website heißt www.paulaellert.de. Ihr könnt mich bei Instagram finden unter Paula Ellert Design. Ihr könnt mich bei LinkedIn finden mit meinem Namen. Das war's. Genau, ansonsten meine Mailadresse und meine Telefonnummer sind da auch überall zu finden. Meldet euch, falls ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche coolen Projekte, irgendwas zusammen machen wollt oder so. Ich bin total offen für Kooperationen, für alles und freue mich sehr, wenn mich andere spannende Frauen mit ihren Ideen kontaktieren und man da vielleicht mal gucken kann, ob man zusammen irgendwie arbeitet oder so.
Das werden sie garantiert machen. Ich danke dir, Paula, für das offene Berichten. Ich bin mir sicher, da werden ein paar Ladies auf dich zukommen. Ich verlinke dich, ich vertagge dich und ich freue mich auch auf einen Kaffee mit dir mal bald wieder.
Müssen wir unbedingt bald mal wieder machen. Jetzt, wo wir festgestellt haben, dass wir uns echt schon 5 Jahre kennen, ne, müssen wir mal drauf anstoßen.
Das machen wir, meine Liebe. Danke fürs Dasein. Bis dann.
Ich danke dir. Es war eine illustre Runde. Dann hab einen schönen Tag und ich freue mich, von dir zu hören. Dann treffen wir uns auf einen Kaffee.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Ich wette, da waren ein paar richtig krasse Gold Nuggets für dich drin. Und wenn du sagst, oh ja, die Paula muss ich kennenlernen, I wanna connect with Paula, dann mach das. Du findest die Kontaktdaten in den Shownotes. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst und dieses Interview an eine Freundin oder Kollegin weiterleitest. Also, meine Liebe, bis zur nächsten Folge.